wir zum letzten Teil von unserer Seminarreihe kommen, oder Seminarreise kann man fast auch sagen. Möchte ich doch bitten, dass Pfarrer Alfred Haub nach vorne kommt und ein Wort an uns richtet. Pfarrer Haub war die Person, die hier über Jahre hinweg, man kann fast sagen Jahrzehnte, auf der Zeltstadt das Thema Israel reingebracht hat und eine Samenarbeit geleistet hat, eine Sämenarbeit. Und dass ich das heute machen kann hier und dieses Seminar halten kann, ist im Prinzip eine Ernte von dem, was Pfarrer Haub hier eingesät hat. Und wir sollten das ehren, diesen Mann Gottes, der viel geleistet hat. Und ich möchte dich einfach bitten, sag uns, was du auf dem Herzen hast.
Danke. Ja, es freut mich unwahrscheinlich, dass ihr alle hier seid. Und ihr wisst hoffentlich alle, dass das Thema Israel kein Orchideenthema ist hier, sondern dass es wesentlich dazugehört. Von den Wurzeln sind ja überall hier die Wurzeln und ich sage, überall das plakatiert und man kann das sehen. Aber ich glaube, dass es genau zu dem gehört, was heute Morgen auch in der Bibelarbeit gesagt worden ist. Wenn unser Glaube wirklich auf Grund steht, dann müssen wir auf dem Wurzel gegründet sein. Und je mehr wir das in Verbindung bringen in unserem Alltag, in unserem ganzen Denken, dass das hebräische Denken in uns kommt, nicht bloß das griechische, das oberflächlich ist, sondern dass das verwurzelte hebräische Denken, dann werden wir auch den Stürmen, die auf uns zukommen, gewachsen sein. Und es wird Stürme geben für euch alle, die ihr jetzt mehr hoffentlich gelernt habt, zu Israel zu stehen. Jürgen hat das gleich am Anfang gesagt, dass es nicht darum geht, alles gut zu heißen, was in Israel geschieht. Aber im Ganzen zu dieser Wurzel zu stehen und auch blaue Flecken zu holen, wenn man sich ja im ganz alltäglichen Gespräch dafür einsetzt, ob das in der Gemeinde ist. Ich weiß, dass in vielen Gemeinden und auch immer Einzelne sind oder ganze große Teile der Gemeinden, die das noch nicht kapiert haben, dass wir uns das auch biblisch-theologisch auseinandersetzen. Aber genauso auch geht es darum, dass wir uns sachkundig machen, differenziert. Ich bekomme jeden Tag eine Reihe Internetnachrichten oder Kurve selber drin rum, um die Hintergründe auch des gegenwärtigen Konfliktes genauer zu verstehen und auch einfach Zahlen und Fakten zu haben. Und das ist unwahrscheinlich, wie selbst Focus Online oder Spiegel Online sehr differenzierte Materialien haben, um man plötzlich Argumente haben kann, um da weiterzukommen. Das sind die ganz praktischen Dinge, theologisch, biblisch, von der Gemeinde, aber dann auch im Alltag, wo wir stehen, im Betrieb oder wo wir zu Hause sind, in der Nachbarschaft. Wir haben gerade gestern sogar einen Ausdruck vom Johannes Gerloff, unserer Nachbarin, gegeben, wo es auch ein sehr heißes Gespräch gegeben hat, der auch die Hintergründe einmal auf einer Seite da aufgelistet hat oder so. Und es gibt weitere Diskussionen, dann da freue ich mich schon drauf. Aber ich bin auch froh, dass es hier dieses Seminar wieder weitergeht, neu angefangen hat, weil hier auf diesem Grund so viel Unheimliches geschehen ist in der Nazizeit. Und viele von euch sind dabei und haben viel schon gebetet, auch auf diesem Grund. Und manche haben den Eindruck, es wird leichter, es wird lichter. Aber es ist auch wichtig, dass wir dieses Zeichen haben, hier, wo dieser Antisemitismus geherrscht hat im Dritten Reich, dass hier diese Fahne Israels gehisst wird und dazugehört und integriert ist in Kia. Es gibt viele andere Themen, die genauso wichtig sind. Aber Israel soll integriert sein, denn ohne unsere Wurzel würde unser Glaube irgendwo im Schlamm versinken, irgendwo runtergehen. Aber wir sind auf diesem Felsen gebaut und unter dem Felsen Israel ist natürlich nochmal der ganz andere Fels, Gott sei Dank. Jesus, der Fels unseres Glaubens, ohne den Israel auf Dauer nicht sein wird und ohne den wir auch nicht sein können. Seid gesegnet, dass ihr hier seid und macht gut weiter. Empfindet dieses Seminar als Doppelpunkt. Und Jürgen, es ist ein Geschenk, dass du hier bist und nicht bloß Israel im Kopf hast, sondern das ganze Evangelium, wo Israel ein Teil davon ist. Super.
Heute Morgen möchte ich in gewisser Weise einen Doppelpunkt setzen, aber auch gleichzeitig einen Schlusspunkt zu der Serie, die wir diese Woche begonnen haben, die Feste Israels. Und ich werde heute Vormittag eigentlich gar nicht mehr ganz spezifisch über ein Fest sprechen, sondern vielleicht ein bisschen aufarbeiten, was die ganze Woche über in Fragen an mich und auch an meine Frau gekommen sind, wo Leute gekommen sind, ja, wie müssen wir denn jetzt die Feste feiern und soll man denn jetzt tatsächlich wenigstens einmal im Jahr nach Jerusalem pilgern, um unter dem Segen Gottes zu sein? Oder wie ist es mit dem Schabbat halten? Oder dürfen wir jetzt überhaupt noch Schweinefleisch essen? Und ich denke, das sind Fragen, die gerade uns, wenn man sich ein bisschen mehr mit Israel auseinandersetzt, wenn man beginnt auch tatsächlich diese Wurzeln durchzugraben und zu entdecken, die sich einem unwillkürlich stellen. Und ich sage es vielleicht aus meinem Leben ganz praktisch. Ich war, als ich zum ersten Mal nach Israel gekommen bin oder als wir nach Israel gezogen sind, natürlich sehr bewegt von all dem Jüdischen, das uns plötzlich umgeben hat. Und mir sind fast täglich manchmal Lichter aufgegangen. Mensch, das ist da damit gemeint in der Bibel. Oder man hat sich mit hebräischer Literatur beschäftigt und mit der Mishnah und dem Talmud. Und plötzlich wird einem das eigene Wort Gottes viel deutlicher, was es sagt. Zum Beispiel, wenn Jesus darüber spricht, über das böse Auge. Er sagt, es fängt an mit dem Mammon, sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Und dann wechselt er scheinbar das Thema zu was völlig anderem. Er sagt, ja, aber wenn das Auge des Lichtes gut ist, dann ist der ganze Leib Licht. Aber wenn dein Auge böse ist, dann ist der Leib dunkel. Habe ich überlegt, wieso, was hat das mit dem einen zu tun oder wie ist da der Zusammenhang? Und dann habe ich zufällig in der Mishnah, die ich mir ein Freund geschenkt hat, nachgelesen oder gefunden, dass dort immer wieder vom bösen Auge die Rede ist. Und das ist ein Wort, das bis heute im täglichen Sprachgebrauch verwendet wird, wie so ein Zusatz, wenn man sagt, ja, ohne Neid oder ohne irgendwelche schlechte Gefühle sage ich, ich gönn's dir, und dann sagt man pli ein ra, das heißt ohne schlechtes Auge. Und dann habe ich ein bisschen geforscht, was das bedeutet, und im hebräischen Denken steht eigentlich ein schlechtes Auge, das ist ein Geizkragen. Und was Jesus sagt, er sagt, niemand kann Gott dienen und dem Mammon. Und dann im gleichen Zusammenhang sagt er deswegen, wenn du ein schlechtes Auge hast, wenn du eigentlich ein Geizkragen bist und auf deinem Geld hängst, dann ist im Prinzip dein ganzes Leben verrottet, weil der Gott, der Mammon, dein Götze geworden ist. Und da sind mir viele Lichter aufgegangen in Israel, und das hat dann auch dazu gebracht, man versteht dann natürlich plötzlich die Feste Israels besser und ist dann auch in Israel, sind wir mit Freunden zusammen gewesen, die das mit uns entdeckt hat. Und wie das so oft ist im Glaubensleben, wenn man neue Dinge im Glauben entdeckt, die vorher völlig unterbetont waren oder gar nicht betont, dann schlägt das Pendel von einem Extrem manchmal fast ins andere Extrem auf. Und ich kann mich erinnern, die ersten 2-3 Jahre, es wird zwar aufgenommen, aber sagt es bitte niemand weiter hier, meine Frau, als wir in Israel gewesen sind, wir haben zu kämpfen, ja, sollen wir jetzt überhaupt noch Weihnachten feiern und diesen Weihnachtsbaum aufstellen daheim? Und sollen wir überhaupt noch Ostern feiern? Oder als wir in Deutschland gewesen sind, wir haben in Israel ohnehin kein Schweinefleisch gegessen. Das ist da auch gar nicht schwierig, weil man kriegt einfach keins im Supermarkt. Man muss dann schon in ein paar Spezialdelikatessen-Shops gehen, um das zu suchen regelrecht. Und die Mühe haben wir uns dann auch nicht gemacht, aber uns ist dann irgendwo klar geworden, als wir das Wort Gottes durchforscht haben, die Dinge sind eigentlich im Wort Gottes enthalten, und das war für uns dann selbstverständlich, ohne groß nachzudenken, kein Schweinefleisch zu essen. Aber dann sind wir nach Deutschland in Besuch gekommen, und da wurde natürlich ein schönes Kassler vorgelegt oder andere Leckereien. Und im ersten Jahr habe ich, als ich in Deutschland war, kein Schweinefleisch angerührt oder nur ganz wenig, und habe dann hitzige Diskussionen geführt mit vielen Leuten, warum es eigentlich nicht gut ist, Schweinefleisch zu essen und so weiter. Und ich merke, Gott ist irgendwo eine Wegstrecke mit mir gegangen, wo mich vielleicht auch erlaubt hat, irgendwo in ein gewisses Extrem reinzugehen. Und habe dann versucht, die Leute zu erklären, ja, dass man nicht mehr Weihnachten, sondern Pesach feiern muss und so weiter. Und wie er mich auch ein Stück weit wieder zurückgebracht hat von dieser anderen Seite. Und was ich heute Morgen euch mitteilen möchte, ist einfach das Resultat von dem eigenen Finden in den letzten 12 Jahre, wo wir in Israel gewesen haben, im Judentum gelebt haben, ein ganz großes Vorrecht, das wir hatten. ist, dass wir nach Israel gekommen sind, nicht wie es meistens der Fall ist, wenn Leute aus Deutschland dorthin gehen, aus christlichen Kreisen, dass man dann in ein christliches Werk kommt, sondern wir waren die ersten 6 Jahre tatsächlich nur unter Israelis. Wir waren im Forschungsinstitut und bis auf den Sonntaggottesdienst haben wir die ganze Woche nur Israelis um uns gehabt. Und es war ein enormer Segen für uns, dass wir verstanden haben, was denken die Leute, wie ticken die Leute, was glauben die Leute überhaupt. Und es war eine große Hilfe für uns, wo ich Gott dankbar bin, dass er uns damals das gegeben hat. Ich möchte beginnen mit Matthäus 5. Mit der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus hier, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein am Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und so die Leute lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, also nicht nur übertrifft, sondern weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht das Reich Gottes oder das Reich der Himmel empfangen. Jesus sagt hier, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Da gibt es diese bekannte Stelle im Römerbrief, wo der Paulus sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Und eigentlich müssen wir das anders übersetzen, weil eigentlich heißt das, Christus das Telos des Gesetzes ist. Und das heißt eigentlich in fast allen anderen Versen wird es als das Ziel des Gesetzes bezeichnet. Es ist interessant zu verstehen, was Gesetz und Sünde, wie die im Griechischen und im Hebräischen interessanterweise zusammenhängen. Das griechische Wort für Sünde, Harmatia oder Harmatia, bedeutet eigentlich Zielverfehlung, dass man am Ziel vorbeigeht. Und das Interessante ist, das Wort Tora, wo wir das Wort Gesetz her haben, heißt eigentlich im Hebräischen gar nicht Gesetz, ist eine ganz schlechte Übersetzung eigentlich, sondern heißt vielmehr, kommt von der Wurzel Jere oder Jare, und es heißt eigentlich Zielgebung. Das heißt, dass Gott uns ein Ziel gibt, nachdem wir auslaufen oder nachdem wir uns ausstrecken sollen, und Sünde dann im Griechischen heißt, dass wir dieses Ziel verfehlen. Das heißt, die Tora gibt uns das Ziel vor. Im Neuen Testament sagt dann aber Sünde, dass du dieses Ziel, das uns das Gesetz gegeben hast, verfehlt hast. Nun, was ist dieses Ziel? Paulus sagt es uns, Jesus ist das Telos des Gesetzes. Jesus ist das Ziel des Gesetzes. Das heißt, eine Erfüllung des Gesetzes muss letztendlich dazu führen, dass wir Christus ähnlich werden. Und Jesus sagt hier schon am Anfang ganz klar, diese Christusähnlichkeit oder diese Gesetzestreue, damit wir diesem Ziel nachfolgen, hat nichts mit dem zu tun, was die Schriftgelehrten und Pharisäer in Israel machen. Sagt, wenn eure Gerechtigkeit deren Gerechtigkeit nicht bei weitem übertrifft, habt ihr überhaupt keine Chance, überhaupt das Reich Gottes zu sehen. Und wir haben diese Tage auch gelernt, oder vielleicht noch ein Gedanke zu hier zu Matthäus. Jesus sagt, was ich euch über das Gesetz sage, ist, dass das Gesetz, solange Himmel und Erde bestehen wird, wird auch das Gesetz seine Gültigkeit haben. Meint nicht, ich bin gekommen, jetzt das Gesetz abzuschaffen oder zu sagen, ja, wir brauchen das Gesetz nicht. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und das sagen viele Christen, ja gut, dann reicht es ja, wenn wir einfach Jesus nachfolgen und irgendwie erfüllen wir ja dann das Gesetz. Er geht noch weiter, sagt, wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und so die Leute lehrt, er sagt, er wird ein Geringer heißen im Reich Gottes, wer aber alle Gebote hält und so die Leute lehrt, er wird groß heißen im Reich Gottes. Das heißt, Jesus sagt hier, selbst das kleinste Jota, selbst die unwichtigsten Gebote, so unwichtig sie aussehen, haben eine Bedeutung bei Gott und es ist wichtig, dass wir sie beachten. Und die Frage nun ist, was heißt es für uns im Neuen Testament ganz praktisch? Weil es gibt ja viele Gesetze, nicht nur Schabbat und was koscher Essen anbelangt. Ich fordere immer wieder Leute gern heraus. Ein Freund von mir, der sehr strikt in Israel beschäftigt, sagt, ja, wir sind ja jetzt mit eingepfropft in den Ölbaum Israel, da werden wir gleich dazu kommen, was das bedeutet. Jetzt müssen wir auch den Schabbat halten und dies und jenes, und er isst kein Schweinefleisch mehr und macht kein Feuer mehr an am Samstag, also keine Grillpartys bei ihm mehr, heißt es, sein Gasherd macht er schon noch an, aber kein Barbecue macht er mehr. Weil, das heißt, am Schabbat sollst du kein Feuer anzünden. Und ich sage ihm dann, ja, was ist eigentlich mit den anderen Gesetzen? Da deine Nachbarin ist vielleicht eine Ehebrecherin, das Gesetz sagt, du müsstest die jetzt steinigen. Da hat er mir dann eine tolle Erklärung gegeben, oder er hat eine bestimmte Frisur und hat gesagt, ja, eigentlich sagt die Bibel, du dürftest den Rand deines Hauptes gar nicht scheren. Das heißt, die Frisur, wenn du das Gesetz halten willst, ist auch nicht koscher. Und da hat er dann irgendwie mit dem Rabbi gesprochen, der hat ihm dann ein Koscher-Zertifikat für seine Frisur gegeben. Das ist, aber was heißt es? Ich meine, die Frage, es hört sich spaßig an, aber es ist eine ernste Frage. Wenn wir anfangen, das Gesetz zu halten, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Und das ist eine Reise, wo ich mit uns heute Morgen ein Stück weit gehen will. Und ich hoffe mit der Gnade Gottes, dass mir es gelingt, es euch mitzuteilen, was ich denke, der Herr hat mir aufs Herz gelegt. Ich lese noch eine Stelle, die wir in diesen Tagen zusammen gelesen haben, in Lukas Kapitel 24. Also ich möchte es unterstreichen, was Jesus, und von dem das nicht abschwächen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Jesus hat gesagt, das Gesetz bis zum kleinsten Jota hat bis heute Gültigkeit. Das heißt, das Gesetz gilt auch für uns heute. Gleichzeitig aber ist hier eine Spannung da. Welche Gebote soll man halten, wie soll man sie halten und was soll man tun, was ist überhaupt der Stellenwert vom Alten Testament, im Neuen Testament. Und da möchte ich nochmal eine Stelle lesen, die wir diese Tage schon gelesen haben, Lukas Kapitel 24, die Geschichte der Emmaus-Jüngern. Da heißt es von Jesus, und er begann bei Moses und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was auf ihn sich bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab den Anschein, als wollte er weitergehen, und hat ihnen dann Brot gebrochen, und dann haben sie ihn als Jesus erkannt. Aber was hier heißt, Jesus begann bei Moses, bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus. Und ich habe es, glaube ich, am ersten Tag vom Seminar erklärt, dass im hebräischen Verständnis, wenn man das, oder im Hebräischen heute und auch zur Zeit Jesus, wenn man das Alte Testament definiert, spricht man von der Tanach. Und dieses Wort Tanach ist ein Akronym, eine Abkürzung von drei verschiedenen Teilen. Das T steht für Tora, das ist, was hier heißt, das Gesetz des Mose. Das N in der Mitte ist für die Propheten, und das ist, was Jesus hier auch verwendet hat, die prophetische Werke. Und das He ist für die Kotwim oder für die Schriftwerke, die Jesus hier auch zitiert. Das heißt, Jesus hat hier das komplette Alte Testament benutzt, um eben den Jüngern zu erklären, was ihn betrifft. Mit anderen Worten, das Alte Testament spricht von Jesus und ist deswegen von Bedeutung für uns. Wir haben gesehen in der Gemeinde in Beröa, sie forschten täglich in der Schrift, und die einzige Schrift, die sie hatten, das war das Alte Testament. Das heißt, die Jünger waren damals in der Lage, das volle Evangelium aus dem Alten Testament zu predigen. Und ich möchte uns heute Morgen mal herausfordern, wie weit sind wir da dazu in der Lage, wenn wir nicht Johannes 3, Vers 16 zitieren können, sind wir da überhaupt noch in der Lage, überhaupt jemanden zum Glauben zu führen? Die Jünger waren in der Lage, das Evangelium zu predigen, ausschließlich aus dem Alten Testament. Und ich habe es euch gesagt, die Rabbiner, sie sehen überall Jesus drin. Oder nicht Jesus, aber den Messias. Und ich denke, da können wir ein Stück weit von ihnen lernen. Jesus selber sagt, wenn ihr an Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch an mich glauben, weil Mose zeugt von mir. Wenn er seine Gesetze durchlässt, überall könnt ihr mich drin finden. Das heißt, das Alte Testament ist wichtig für uns. Und Jesus unterstreicht es auch, sagt, kein Wort von diesem Alten Testament oder von der Tora wird vergehen, bis Himmel und Erde vergehen. Und wir sollen uns damit beschäftigen. Und es wird unterstrichen, und ich möchte nur ganz kurz auf dieses Gleichnis eingehen, auf das, was Paulus im Römerbrief sagt an die Gemeinde in Rom. Vielleicht eine ganz kleine Bemerkung überhaupt zur Entstehung vom Römerbrief. Viele sagen, ja, der Paulus tut hier seine ganze Theologie ausbreiten, weil er noch nie in Rom war, will er ihnen zeigen, ja, das ist das, was ich lehre, damit sie sehen, ja, das ist ein koscherer Apostel, den können wir auch mal einladen, der glaubt das Gleiche wie wir. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das die Motivation war, warum Paulus den Brief geschrieben hat. Es fehlt ein bisschen die Zeit, heute Morgen das zu tun, aber wenn er in Apostelgeschichte 18 nachlässt, ist Paulus nach Ephesus gekommen und da lesen wir, hat er dort ein Ehepaar gefunden, Priscilla und Aquila, die aus Rom fliehen mussten, weil eine Verfolgung unter Kaiser Claudius angebrochen hat. Und das heißt das Folgende, die Gemeinde in Rom, die ist gegründet worden, nicht von Petrus, wie es die katholische Lehre sagt, sondern die hat es schon lang vorher gegeben. Die haben irgendwelche jesusgläubige Jünger, die nach Rom gezogen sind und gepilgert sind, gegründet. Petrus, wenn überhaupt, ging nur Ende seines Lebens, hat dann den Rest seines Lebens in dieser Gemeinde verbracht. Diese Gemeinde hat existiert, wie alle Gemeinden, zunächst mal aus Juden. Und dann aber sind auch Heiden hinzugekommen. Und dann ist das passiert, was wir in Apostelgeschichte 18 finden. Es gab plötzlich eine Judenverfolgung in der Stadt. Kaiser Claudius hat alle Juden vertrieben und das hat einen Einfluss auf die Gemeinde gehabt, dass selbst Priscilla und Aquila die Gemeinde verlassen musste. Das heißt, im Jahr 40 ungefähr ist die Gemeinde zum ersten Mal komplett ohne Juden gewesen, weil alle Juden verfolgt worden sind vom Claudius. Und das Interessante ist, und so nehme ich mal an, ist die Gemeindegeschichte gegangen. Gott hat die Gemeinde trotzdem weiter gesegnet. Gott hat Gemeindewachstum geschenkt, Leute haben sich bekehrt. Und die Heiden, die damals da gewesen sind, haben plötzlich gemerkt, hoppla, wir schaffen es auch ohne die Juden. Wir brauchen die ja eigentlich gar nicht. Die haben zwar vielleicht mehr Wissen über die Tora, aber Gott gibt auch uns seine Gabe, salbt unsere Predigten, Menschen bekehren sich nach wie vor. Und dann lesen wir am Ende vom Römerbrief im letzten Kapitel, wo er all die Leute grüßt, dass offensichtlich Aquila und Priscilla wieder zurückgekehrt sind in die Gemeinde. Weil er grüßt, er sagt, grüßt auch meine treuen Mitarbeiter Aquila und Priscilla. Das heißt, die waren wieder zurückgekehrt in die Gemeinde. Das war in der Zeit von Kaiser Nero, der es erlaubt hat, dass die Juden wieder zurückkehren konnten in die Gemeinde. Und was ich vermute, was passiert ist, ist, dass diese zwei geschrieben haben, du Paulus, die Gemeinde braucht eigentlich eine Botschaft von dir, weil wir sind jetzt zurückgekommen und irgendwo werden wir von dieser Gemeinde, die jetzt nur noch aus Heiden besteht, gar nicht mehr richtig angenommen. Und eigentlich dieses Thema Juden und Christen ist nicht nur irgendwo in so einem Einschub drin, Römer 9 bis 11, sondern zieht sich wie ein roten Faden durchs ganze Buch Römerbrief hindurch. Er spricht am Anfang über dass alle Menschen Sünder sind und er sagt, das sind Juden und Griechen einbegriffen. Aber er spricht dann auch vom Evangelium und er sagt dann aber das Evangelium, ich denke, da richtet er seine Botschaft an diese Heiden, die sagen, ja, wir brauchen doch die Juden gar nicht mehr. Hat er gesagt, vergesst nicht, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, dem Juden zuerst und dann erst dem Heiden. Finden wir schon ganz am Anfang. Stellt dann klar, dass eigentlich alle Menschen Sünder sind, Römer 1 und 2, und alle die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt haben, dass Gott die Menschheit dahin gegeben hat in allerlei Verfehlungen. Und er merkt dann, die Leute müssen sich jetzt eine Frage gestellt haben, ja, wozu sind die Juden überhaupt noch gut? Wenn alle Sünder sind, selbst die Juden, warum denn noch Juden? Das fragt er dann in Römer Kapitel 3, Vers 1. Welchen Vorteil hat es nun, ein Jude zu sein? Die meisten heute in der Gemeinde würden sagen, ja eigentlich gar keinen. Wir sind ja alle in Jesus gleich. Paulus gibt eine andere Antwort, sagt viel in jeglicher Hinsicht, denn ihnen sind die Worte Gottes anvertraut worden. Und dann geht es weiter, spricht über die Gerechtigkeit aus Glauben und kommt dann zum Kapitel 9 bis 11, spricht weiter über die Berufung Israels und die Gemeinde und warnt nun die Gemeinde, dass sie sich nicht erhebt, weil sie plötzlich gemerkt haben, sie können es auch ohne Juden tun, sondern dass sie sich bewusst sind, was eigentlich ihr Stand in Christus ist. Und selbst bis ins letzte Kapitel hinein, immer wieder spricht Paulus über die Spannung Juden und Christen und unsere Verantwortung dem jüdischen Volk gegenüber. Das findet ihr bis ins Kapitel 15 hinein, dieses Thema, wie ein roter Faden durch das ganze Buch durchgehend. Und dann finden wir in Römer 11 dieses bekannte Bild, wo wir alle kennen, vom Ölbaum. Wenn aber etliche der Zweige, vielleicht was wichtig ist, im Vers 13 sagt Paulus, an wen er jetzt sich hier richtet, er spricht hier nicht zu den Juden in der Gemeinde, sondern in Vers 13 in Römer 11 sagt er, zu euch Heiden rede ich nun. Also die er jetzt anspricht in der Gemeinde in Rom, sind die Heidenchristen gewesen, nicht Priscilla und Aquila und die anderen Juden, die dort wohl gewesen sind, wieder. Und dann lesen wir in Vers 17, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurde und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du sagst nun aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber geben dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher könnten diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Ich möchte, bevor wir zum eigentlichen Thema des Gesetzes kommen, hier vielleicht 2, 3 Bemerkungen machen über diesen Ölbaum. Zum einen sagt, im letzten Vers hier haben wir gelesen, dass wir wieder die Natur in diesen Ölbaum eingepfropft worden sind. Also es ist was Unnatürliches, was hier stattfindet. Wenn ihr heute nachschlagt oder forscht über Ölbäume, dann werdet ihr feststellen, da gibt es eine ganz interessante Webseite, wo ihr das auch finden könnt, www.olive2000.com oder .org, wo ganz viel über Ölbäume geschrieben ist. Dann werdet ihr feststellen, dass es auch bis heute auch in Israel noch wilde und edle Ölbäume hat. Die große Mehrheit sind natürlich die edlen Ölbäume, aber es gibt nach wie vor Büsche von unedlen oder wilden Ölbäumen oder Ölbüschen, könnte man sie fast nennen, weil es gar keine richtigen Bäume sind. Sie haben zwar Früchte dran, die sind aber völlig bitter, haben fast keinen Ölgehalt und sind eigentlich völlig nutzlos. Man kann aus den Oliven von diesen wilden Ölbäumen überhaupt nichts machen. Das ist ein dorniges Gebüsch, wo Dornen drin sind in diesen wilden Ölbaumbüschen. Und es sind eigentlich ist fast wie Unkraut, kann man sagen. Und mit dem vergleicht Gott nun die Heiden. Er sagt, gut, ihr als Heiden, ihr seid nun als wilde Zweige gegen die Natur in diesen edlen Ölbaum eingepfropft worden. Und das müssen wir verstehen, aus dem biblischen Verständnis ist das unsere Position vor Gott gewesen zur Zeit damals, als Jesus gelebt hat. Als da diese Kanaaniterin zu Jesus kam, sie möchte, dass ihr Kind geheilt wird, und sagt Jesus zu ihr, nee, ich bin eigentlich nur für die verlorene Schafe des Hauses Israels gesandt worden, aber nicht zu dir, zu der Phönizierin. Du bist eine Heidin. Und dann sagt sie was Merkwürdiges. Sagt sie, aber die Hunde, die essen doch auch manchmal was von den Brotkrumen, die vom Tische des Herrn fallen. Ein merkwürdiges Gleichnis, aber sie hat gewusst, dass nach rabbinischer Tradition die Nationen oder Heidenvölker eigentlich als Hunde bezeichnet werden. Und sie hat die enorme Demut gehabt, sich selber als im Prinzip eine Hündin zu bezeichnen. Ich sage, ich bin wie so ein kleiner Hund, der hierher kommt und winselt und sagt, Herr, du bist zwar für die 12 Stämme Israels gekommen, aber lass doch bitte ein Brosamen von deiner Gnade auch von diesem Tisch zu mir hinfallen. Und deswegen hat, denke ich, wegen dieser ungeheuren Demut, die sie gehabt hat, hat Jesus das Kind von dieser Frau geheilt. Aber das war das Verständnis damals von Heidenvölkern. In Epheser Kapitel 2 wurde es nochmal unterstrichen. Epheser Kapitel 2, Vers 11. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, die wohl damals schon mehrheitlich eine heidnische Gemeinde war, der sagt, darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt worden sind von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch und mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Paulus sagt hier in die Gemeinde in Ephesus, vergesst es ja nicht. was ihr eigentlich, was euer Stand früher gewesen ist, bevor Jesus kam. Ihr wart ohne Verheißung in dieser Welt als Heidenvölker. Ihr habt keine Bündnisse mit Gott gehabt. Ihr wart schlicht ohne Hoffnung in dieser Welt und ohne Gott. Ihr habt keine Möglichkeit gehabt, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Das einzige Volk, das dieses Privileg gehabt hat, war das Volk Israel. Um die Mauer herum im Jerusalem, um den Tempel herum, war eine große Mauer im Vorhof der Nationen. Bis dahin durften die Heidenvölker noch gehen. Aber dann stand eine Mauer und man hat zwei von diesen Brücken hat man ausgegraben, die letzten 100 Jahre. Da stand drauf, Zugang für Heiden unter Todesstrafe verboten. Das heißt, wenn ihr damals in die Gegenwart Gottes gehen wolltet, dann wäre hier eure Reise zu Ende gewesen. Da wäre diese Mauer gewesen und ihr hättet nicht in die Gegenwart Gottes gehen können. Paulus sagt hier, ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt als Heidenvölker. Jetzt aber durch Christus, so führt er weiter, aber seid ihr nahe geworden. Er sagt später, nun seid ihr Bundesgenossen und Mitbürger der Heiligen. Aber deswegen bezeichnet hier im Römer Kapitel 11 der Paulus die Heidenvölker als wilde Ölbaumsträuche, eigentlich Unkraut. Und er sagt, ihr seid jetzt eingepfropft worden wieder die Natur. Was heißt es wieder die Natur? Ich weiß nicht, wer von euch hat ein Baumstückle zu Hause mit Äpfelbäumen oder mit eine ganze Menge. Und die werden jetzt bestätigen, was ich sagen werde. Wenn ihr einen Apfelbaum habt, wir haben es bei uns in Heidenheim gehabt, wo ich herkam, da ist das Wetter fast so rau wie hier. Wir haben einen Apfelbaum gehabt in unserer Wiese oder zwei und einer von denen hat absolut keine Früchte gehabt und die wenigen, die da gewesen sind, das waren ein paar saure Dinger, hat mein Vater immer gesagt. Da hat man nicht mal ein Süßmuster mitmachen können. Und eines Tages hat er gesagt, komm, wir holen den Onkel Albert von Esslingen rauf und der wird den Baum umpfropfen. Und was der jetzt gemacht hat, da war dieser wilde Apfelbaum, eigentlich hoffnungslos, keine gescheite Früchte drauf. Er kam und ich war ein kleiner Junge, als er das gemacht hat. Es war ein ganz großes Erlebnis. Er hat den Ratzeputz runtergeschnitten, den Baum. Da waren keine Zweige mehr da. Ich glaube, einen hat er noch stehen lassen. Und dann hat er Zweige mitgebracht. Er hat eine große Apfelplantage in Esslingen gehabt und hat von seinen besten Äpfeln die Zweige dort eingepfropft in diesen Baum. Und siehe da, nach 2 Jahren haben wir ganz tolle Äpfel auf diesem Baum gehabt. Und wenn jemand eine Umpfropfung macht, macht er eigentlich ganz genau das. Du hast einen wilden, störrigen Stamm und auf diesen Stamm tust du eigentlich was Gutes raufpfropfen, weil du gute Frucht erwartest. Paulus sagt hier, was Gott macht, ist eigentlich, was kein Landwirt ihm einfallen würde zu machen. Er hat hier einen edlen Ölbaum und nimmt hier von wilden, dornigen Büschen und pflanzt die auf diesen wilden Ölbaum auf. Eigentlich eine Sache, die nie funktionieren wird oder nicht viel bringt. Das Wunder, und das ist die Gnade Gottes, ist, dass es doch was gebracht hat und dass wir als hoffnungslose Heiden tatsächlich durch die Gnade Gottes in eine Position gebracht worden sind, Frucht für Gott zu bringen. Und er sagt, es ist eigentlich wieder die Natur. Gott hat uns eingepfropft in diesen Ölbaum und er warnt deswegen diese Gemeinde. Vergiss es nicht, du wirst von der Wurzel getragen und nicht umgekehrt, dass du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Du ernährst dich von der Fettigkeit und von dem Saft dieses Stammes. Und ich denke, das hat die Gemeinde Jesus heute zum großen Teil verlernt, sich an der Fettigkeit dieses Stammes oder dieses Ölbaumes zu ernähren. Es gibt viele Christen, ich habe es im ersten Seminar gesagt, die sagen, ja, ich bin ein neutestamentlich Gläubiger. Und ich finde, es ist eigentlich schade, dass es heute so kleine Taschenneutestamente gibt, weil eigentlich dadurch das Wort Gottes in zwei geteilt wurde, als ob es irgendwie einen guten Teil oder einen wichtigen Teil gibt und dann einen unwichtigeren Teil. Es kauft sich ja niemand so in Taschen Altes Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das gibt es nicht. Gibt's? Gibt's nicht? Es gibt Pocket New Testament, aber kein Taschen Alt Testament. Warum? Weil man dort irgendwo unbewusst vielleicht davon ausgeht, das Neue Testament ist wichtiger als das Alte. Ich habe es euch vorher gesagt, die ersten Jünger konnten das Evangelium aus dem Alten Testament predigen. Schlechter zu verstehen, aber ich denke, wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, ist es auch leichter zu verstehen. Man muss bloß genügend drin lesen, aber und die Geschichten sind viel interessanter, zumindest als Kind. Das merke ich auch bei unseren Kindern, die lesen viel lieber die Geschichte von David und Goliath. Und immer wenn ich anfange, die neutestamentliche Geschichten zu erzählen, sage ich, nee, wir wollen lieber von den Kriegen hören im Alten Testament. Das heißt, wir ernähren uns eigentlich von dem Stamm und der Fettigkeit des jüdischen Volkes, vom gesamten Wort, das sie uns übermittelt haben. Und das ist das Alte und das Neue Testament gemeinsam. Und ich denke, ein ganz großes Problem in all unseren Bibeln ist das, was bei mir hier, Ich sage es euch gleich, die Seite. Die Seite 987 in meiner Bibel ist, wo nämlich eine große leere Seite kommt und dann ein großes Wort steht, jetzt kommt das Neue Testament, als ob jetzt was Neues anfangen würde. Das Wort Gottes sagt uns eigentlich, vielleicht eine Stelle, die kommt mir gerade, die wichtig ist für uns zu verstehen, dass das Evangelium, das wo wir sagen, ja das ist mit dem Neuen Testament gekommen, das steckt eigentlich schon im Alten Testament drin. Schlag mal auf, Galaterbrief. Ich muss auf die Zeit achten. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 8. Jetzt hört ihr genau zu, was der Paulus an die Gemeinde in Galatien schreibt. Da nun die Schrift voraussah, also das Alte Testament, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, indem sie eben sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Mit anderen Worten, das Evangelium, die DNA vom Evangelium steckt schon im ersten Buch Mose drin. Als damals Gott den Abraham gerettet hat, hat er gesagt, ich werde dich segnen, die dich segnen werden gesegnet werden, die dir fluchen werden, werden verflucht werden und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Was Gott damals gesehen hat, war genau ihr, wie ihr heute hier in der Zeltstadt sitzt. Dass Gott gewusst hat, ihr werdet euch eines Tages in dem Samen Abraham segnen. Paulus sagt hier in der Gemeinde in Galatien, damals ist schon das Evangelium dem Abraham verkündigt worden, die frohe Botschaft, dass Gott alle Menschen retten möchte und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, das Evangelium, alles was wir zum Glauben brauchen, steckt eigentlich schon im Alten Testament drin. Deswegen sagt Jesus, bin ich nicht gekommen, das Alte Testament aufzulösen. Und wehe, ihr nehmt ein Stück weg vom Alten Testament. Die Frage jetzt ist, was heißt es für uns, wie müssen wir heute damit umgehen? In den Pirkei Avot, das ist eines der bekanntesten Teile der Mishna oder aus dem Talmud, da gibt es ganz am Anfang einen Vers, ich habe es leider jetzt nicht mitgebracht, dann kann ich es euch nicht wörtlich zitieren, aber das sagt sinngemäß, dass Mose uns das Gesetz auf dem Sinai gegeben hat, aber Aaron und die Väter haben eine Hecke oder eine Mauer um den Sinai gebaut. Was ist da damit gemeint? Wenn er den Vers versteht, dann versteht er auch das heutige Judentum in einem großen Teil. Was dort damit gemeint ist, ist, dass Gott hat uns die Tora, das Gesetz gegeben auf dem Berg Sinai. Aber dann die Väter und Aaron und die folgenden Leute, die Gott geschickt hat, und da meint sie gar nicht sonderlich die Propheten, sondern die Talmudgelehrten, die haben einen Zaun um diesen Berg Sinai gebaut. Mit anderen Worten, die haben uns zusätzliche Gebote gegeben um diesen Berg herum, dass wir erst gar nicht in Versuchung kommen, überhaupt den Berg Sinai zu berühren. Mit anderen Worten, Gleichnis, was wir, oder diesen Vers, was wir die Tage schon gelesen haben, du sollst das Böcklein nicht in Milch der Mutter kochen, ist so weit ausgeweitet worden, dass man heute sagt, um überhaupt sicher zu sein, dass du das Gebot nicht übertriffst, sollst du überhaupt keine Milchspeisen mit Fleisch zusammen essen. Das heißt, in Israel gibt es keinen Rahmschnitzel oder sowas oder irgendwie mit Käse überbackene Steaks. Ist einfach unkoscher, weil man einfach sicher sein will, dass man ja nicht irgendwie die Milch vom Zicklein zusammen mit dem Fleisch von der Mutter isst. Gleichzeitig zum Beispiel das Gebot, du sollst kein Feuer anzünden. Gibt es heute vielerlei hunderte neue Gesetze, wo eben dich davon hindert, überhaupt dieses Gesetz zu brechen. Ein Gesetz ist, du sollst am Schabbat kein Auto fahren, weil wenn du den Motor anmachst, dann tust du, ich weiß nicht wie viele tausend Umdrehungen hast, 5000 Mal in der Minute einen kleinen Zündfunken in deinem Auto entstehen lassen. Deswegen darfst du keine Lichtschalter betätigen, weil jedes Mal, wenn du einen Lichtschalter betätigst, hast du auch einen kleinen Elektrofunken, der dabei ausgelöst wird. Deswegen orthodoxe Juden heute, die schalten das Licht nicht an und aus, sondern die helfen sich dann da, dass sie lauter Automaten haben, die dann auf 8 Uhr abends Licht ausgestellt sind. Morgens, weiß nicht, geht automatisch der Ofen an, alles ist vollautomatisch in diesen Wohnungen. Ich weiß nicht, ob Gott es damit gemeint hat, aber sie wollen einfach sicher sein, dass sie tatsächlich nicht diese Gesetze übertreten. Du sollst nicht Ehe brechen. haben sie einen weiteren Zaun rumgebaut, haben sie gesagt, ja, damit du ja nicht in Versuchung kommst, sollen die Frauen so und so angezogen sein. Am besten die Arme bis hierhin, die Haare sollen bedeckt sein, man soll die Knöchel nicht sehen, die haben alle deswegen lange Wollstrümpfe an, die Kleider sollen alle über die Knie gehen und es gibt ganz genaue Kleidervorschriften, damit du ja nicht in die Versuchung kommst, die Tora zu berühren, um Ehe zu brechen. Das Ergebnis ist, dass es nach wie vor selbst bei orthodoxen Juden viele Ehescheidungen und Ehebruch gibt. Offensichtlich haben die Gesetze keine Kraft, tatsächlich da was zu bewirken. Und so haben die Rabbiner, wenn ihr den Talmud heute habt, das ist eigentlich ein Kommentar, oder die Mishnah ist ein Kommentar zum Talmud, zu Tora. Und das ist bereits, ich habe zu Hause ein Buch, das ist ungefähr so ein Schmöger, ich glaube 10 oder 12 verschiedene Bücher sind es nur mit der Mishnah. Dann gibt es noch eine Gemara, die ein Kommentar zum Kommentar sind. Und das ist nochmal, wenn er da eine Sammlung hat, es erfüllt zwei ganz große Regalwände, die nur Kommentare sind über die Gesetze. Und das verstehen die als diesen Zaun um die Tora herum, dass du ja nicht das Gesetz Gottes brichst. Und wenn wir jetzt in das Neue Testament hineinschauen, merken wir, dass Jesus in gewisser Weise genau das Gleiche macht wie die Pharisäer oder die Schriftgelehrten. Jesus baut auch einen Zaun um die Tora herum. Und wir werden es gleich sehen, wie, schlag mal auf, Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt. Jesus sagt, meint nicht, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen. Dann heißt es in Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und er zitiert nun jetzt das Gesetz, du sollst nicht töten. Nun, Jesus verschärft jetzt das Gesetz, er baut in gewisser Weise einen Zaun um den Sinai herum. Er sagt, ich sag euch aber, sagt er, verschärft es jetzt, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zornt, ist dem Gericht verfallen. Wer aber seinen Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wenn du aber sagst, du Narr oder du Depp oder du Idiot, wird man da heute sagen, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Jesus sagt, du sollst nicht töten. Ich sage euch aber, das ist schon genauso schlimm, wenn du deinen Bruder in deinem Herzen verurteilst. Das ist fast das Gleiche wie Totschläger. Das finden wir am Johannesevangelium. Sagt Johannes das. Wenn du deinen Bruder hasst in deinem Herzen, bist du eigentlich vor Gott schon so schlecht wie ein Totschläger. Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Er zitiert hier wieder das Gesetz. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen. Das heißt, du magst vielleicht nach außen hin eine reine Ehe führen, aber in deinem Herzen bist du ständig im Bett mit einer anderen Frau oder in deinen Gedanken oder in deiner Fantasie. Gott sagt, du bist im Prinzip vor Gott genauso schlimm wie der, der es tatsächlich macht. Jesus baut wiederum einen Zaun um die Tora herum. Wiederum habt ihr gehört zu den Alten, Vers 33, du sollst nicht falsch schwören. Jesus sagt, ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Euer Ja soll eigentlich so viel gelten für die Leute, dass die wissen, der braucht gar nicht zu schwören, wenn er mir was verspricht, der wird es auch halten. Oder wenn er Nein sagt, da kann ich mich drauf verlassen. Ihr sollt erst mal gar nicht schwören, dass er überhaupt bei Gott oder bei irgendwas schwören muss. Menschen sollen sich auf euch verlassen können. Vers 43, ihr habt gehört, wie gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist jetzt nicht ein Zitat interessanterweise aus der Bibel, sondern er zitiert hier einen Vers, den man in den Qumran-Rollen wiederfindet, der damals wohl sehr verbreitet war, als die römischen Soldaten hier waren. Er baut hier einen Zaun in gewisser Weise rum, obwohl es jetzt keine Tora Gottes war. Er sagt, ich sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und ich weiß nicht, ob er merkt, was der Unterschied ist zu dem, was die Rabbiner tun und das, was Jesus macht. Jesus baut in gewisser Weise auch einen Zaun um Sinai. Aber die beiden Zäune, die gebaut worden sind von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die gehen in zwei verschiedene Richtungen. Der Zaun, den die Pharisäer bauen, der geht nach außen hin. Wenn du das Gesetz, damit du das Gesetz Gottes nicht brichst, geben die dir eine ganze Latte an Listen von allerlei Äußerlichkeiten. Du sollst das so machen, du sollst das so nicht tun, damit du ja nicht dieses Gesetz übertrittst. Jesus baut einen Zaun, dieser Zaun geht direkt in dein Herz rein. Sag, wenn du das Gesetz halten willst, guck, wie es in deinem Herzen aussieht, weil das eigentlich die Quelle allen Übels ist. aus deinem Gesetz heraus, da kommt Mord, da kommt Ungerechtigkeit, da kommt Ehebruch, da kommt Hurerei heraus. Gesagt, wenn du das Gesetz Gottes halten willst, ist Gott mehr interessiert in deinem Herzen, als an dem, was du anziehst oder auf dem, was letztendlich auf deinem Teller ist. Und Paulus legt interessanterweise das Wort Gottes in der gleichen Weise aus, wenn wir im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 9 aufschlagen. Da finden wir ein Beispiel oder ein Modell, wie Paulus die Tora versteht. Er sagt, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Also einfach eine Anweisung, deine Tiere, die du hältst in deiner Landwirtschaft, einfach gut zu behandeln. Und jetzt sagt er, kümmert sich etwa Gott um die Ochsen? Oder sagt er es nicht vielmehr um unseretwillen? Denn ist ja um unseretwillen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Was Paulus hier schreibt, ist, wenn jemand bei euch in der Gemeinde dient, dann sollt ihr ihm auch ein Entgelt geben. Wenn ein Ochse trischt bei euch in der Gemeinde, sollt ihr ihm nicht den Mund verbinden und sagen, ja, der Herr wird es dir schon irgendwann segnen, sondern sagt, du sollst ihm auch dafür das, was er dir gibt in der Gemeinde, auch praktisch wieder was zurückgeben. Und Paulus sagt, dieses Gebot, du sollst dem Ochsen das Maul nicht dreschen, ist in erster Linie gar nicht so sehr geschrieben worden, weil Gott an den Ochsen Interesse hat. Da hat er sicherlich auch Interesse, sondern weil Gott eigentlich viel mehr darum geht, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und von daher das Gesetz, du sollst kein Schweinefleisch essen, ist natürlich gut. Und ich denke, wenn Leute sich dran halten, das ist eine sehr gesunde Sache, kein Schweinefleisch zu essen. Wir morgens in Israel, das ganze Jahr über, wenn du kein Schweinefleisch isst, da geht es dir einfach besser, das ist gesund. Und wir essen viel Hühnerfleisch dort und Truthahn und ab und zu mal Rinderfleisch. Die Haut wird reiner und man nimmt auch nicht so leicht zu. Also könnt ihr euch vorstellen, wie ich aussehen würde, wenn ich in Deutschland leben würde. Und es sagen heute mittlerweile die Ärzte, dass eigentlich Schweinefleisch nicht gesund ist für den menschlichen Körper und dass man es besser vermeiden soll, wenn es irgendwie geht, weil einfach zu viel Cholesterin und was weiß ich alles drin ist. Und die Bibel hat schon ihren Grund zu sagen, ihr sollt kein Schweinefleisch essen. Aber ich sage euch was, es ist zwar gut, wenn wir sagen, gut, wir essen kein Schweinefleisch, aber ich sage euch was, Gott ist viel mehr interessiert, was ihr in euer Herz reinkonsumiert, als was ihr in euren Magen reinkonsumiert. Das Wort, du sollst kein Schweinefleisch gelten, gilt heute auch noch, aber es heißt eigentlich vielmehr, achtet darauf, was ihr in euer Herz rein aufnimmt. Wenn du sagst, ja, ich esse koscher und ich esse kein Schweinefleisch, aber dir dann abends die Pornofilme reinziehst oder auf irgendwelche Webseiten gehst und dir irgendwelche schmutzige Dinge anguckst, denn Gott ist es egal, ob du jetzt dein Schweineschnitzel isst oder nicht, aber solange du dein Herz nicht reinhältst, ist es viel schlimmer. Gott möchte unser Herz reinhalten. Ein anderes Gesetz, du sollst ein Gesetz, was viele dann auch nicht befolgen, wenn sie sagen, oh, wir halten das Schabbat, ist, dass du eigentlich keine Mischgarn auf dir tragen sollst. Du sollst kein Kleid haben wie die meisten von uns, 50% Polyester, 30% Baumwolle und 20% Acryl oder was weiß ich. Die Bibel sagt, sowas ist eigentlich nicht koscher, du sollst nur entweder Baumwolle oder Leinen, aber sollst die Sache nicht miteinander mischen. Das kann man natürlich machen und sagen, ah, jetzt fühle ich mich besser, jetzt habe ich das Gesetz gehalten. Aber was Gott eigentlich viel mehr interessiert, ist, wenn du Kompromisse und Mischsachen in deinem Leben hast. Ein anderes Beispiel ist, du sollst nicht mit einem Ochsen und mit einem Esel zusammen pflügen oder mit einem Ochse oder mit einem anderen Tier. Du sollst nicht ungleiches Joch zusammenbringen. Paulus wendet es an im Neuen Testament und sagt, es ist zwar schon recht und gut für die Landwirtschaft, aber was es für uns heute ist, dass wenn du gläubig bist, sollst du keine ungläubige Frau heiraten. Sollst dich nicht ungleich verjochen mit jemandem, der nicht an Jesus glaubt. Und von daher, was Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, die gelten alle die Gesetze, aber ich denke, diese Gesetze haben uns alle was zu lehren für unser Herz. Wenn wir es dann drüber hin sagen, gut, ich esse auch kein Schweinefleisch, das ist prima, aber was Gott viel wichtiger ist dass wir unser Herz reinhalten vor ihm. Und ich habe es am ersten Abend gesagt, es ist gut, wenn wir den Schabbat halten, aber was das Wichtigste für Gott ist dass wir überhaupt einen Tag in der Woche haben, um uns Zeit nehmen, Gemeinschaft mit Gott zu halten. Ob das jetzt ein Sonntag ist oder Schabbat, ist, denke ich, in den Augen Gottes zweitrangig. Das Wichtigste für Gott ist, dass wir es machen. Wenn wir dann den Schabbat halten können, ich denke, das ist nett. In Israel haben wir das Vorrecht, dass wir den Schabbat halten können. Aber ich weiß, hier in Deutschland ist es eben der Sonntag und da halten wir den Sonntag. vielleicht am Schluss, ich bin gleich am Ende, dann können wir eine Fragestunde mal oder ein paar Frageminuten haben. Ich möchte abschließen eigentlich mit einer Stelle in Kolosser 2, Vers 16. Ich hoffe, ihr versteht, was mir auf dem Herzen ist, oder es kommt rüber, was ich sagen möchte. Das sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch nun von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste, von denen haben wir gestern gehört, vom Fest des Neumondes, dem ersten des Monats, oder wegen einem Schabbat, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis abbringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von einer fleischlichen Gesinnung, die nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten hinwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Was Paulus hier sagt, ist, lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Die mögen einen gewissen Wert haben und einen gewissen Stellenwert haben, auch in der Bibel, aber sagt, es ist letztendlich nicht ausschlaggebend. Meine Frau und ich, wir feiern Schabbat in Israel, aber es heißt nicht nur lange, dass ihr deswegen auch in Deutschland das machen sollt. Wenn ihr es macht, ist vielleicht recht, aber Gott hat viel wichtigere Dinge in eurem Herzen, die er eigentlich bewegen will. Meine Frau und ich, wir essen in Israel kein Schweinefleisch, schon auch um unserer Nachbarn willen versuchen wir unser Haus so koscher wie möglich zu halten, dass wir auch Gäste einladen können. Und das könnt ihr vielleicht auch machen, aber ich sage euch, es gibt viel wichtigere Dinge, die Gott in eurem Herzen fertig machen möchte und wo Gott dran arbeiten möchte in eure Herzen. Deswegen sagt Paulus, lasst euch von diesen Dingen, was ihr jetzt esst oder trinkt oder ob ihr jetzt diesen Tag haltet oder den Tag haltet, von niemandem euren Kampfpreis halten. In Römer sagt er, das Reich Gottes besteht nicht mit Essen und Trinken, sondern es ist Kraft im Heiligen Geist, Freude, Friede und Gerechtigkeit. Es geht um andere, wichtigere Dinge. Deswegen unterscheide ich, habe leider die Stelle jetzt nicht aufgeschrieben. Spricht da mit den Pharisäern, die sagt, ja, ihr siebt die Mücken raus und ihr bemüht euch bis ins kleinste Detail, um irgendwelche Gebote zu kümmern, aber die wichtigen Sachen, nämlich Gerechtigkeit, verpasst er. Was Jesus hier sagt, ist, dass es wichtige Gebote und auch weniger wichtige gibt. Und er sagt, ihr überbetont diese unwichtigen Gebote der Äußerlichkeiten so sehr, dass er eigentlich verpasst, um was es eigentlich geht, nämlich euer menschliches Herz. Und er sagt ihnen, ihr seid übertünchte Gräber, nach außen hin sieht alles perfekt aus in eurem Herzen, aber ist ein riesen Durcheinander voller Totengebeine. Und deswegen sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und ich denke, Jesus möchte uns eine neue Leidenschaft geben fürs Gesetz Gottes, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil ich denke, wir haben es diese Woche allein in den Feste Israels gesehen, wie reich das Wort Gottes im Alten Testament eigentlich ist und wie viel es uns heute auch in diesen Tagen zu sagen hat und wie aktuell es ist für uns. Aber es soll uns nicht dazu führen, dass wir jetzt sagen müssen, oh, jetzt muss ich unbedingt zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gehen. Wir freuen uns natürlich als christliche Botschaft, wenn er kommt und von daher lade ich euch alle ein, bitte kommt zum Laubhüttenfest, aber soll euch nicht unter einen gesetzlichen Druck bringen, dass Gott euch vielleicht ersegnen kann, wenn ihr jetzt zum Laubhüttenfest geht oder wenn ihr zum Pesachfest nach Jerusalem geht. Es bereichert unseren Glauben, diese Festfeiern. Wir haben erst dieses Jahr wieder einen großen Pesachseder bei uns zu Hause gehabt. Mit vielen Leuten haben wir die jüdische Tradition sind wir durchgegangen und es erklärt vieles von dem, was Jesus für uns getan hat. Aber das heißt nicht, dass wir das jetzt tun müssen, auch weil wir jetzt einfach erkannt haben, wir sind Teil des Ölbaums, sondern was wir tun sollen, ist, dass wir diese Worte geistlich ansetzen in unserem Leben und unser Herz verändern lassen. Und wenn wir dann darüber hinaus sagen, gut, wir verzichten auf Schweineschnitzel, das ist gut. Ich muss sagen, die Stufe habe ich bisher noch nicht erreicht, weil solange ich hier bin, genieße ich immer noch die Nürnberger Bratwurstler und die Kasseler Rippler. Aber da könnt ihr für mich beten, dass... Und ich bete für euch. Und ich hoffe, dass einigermaßen verständlich geworden ist, was mir heute Morgen auf dem Herzen gewesen ist. Und ich wollte hiermit auch ein Stück weit Missverständnisse ausräumen, falls die noch da gewesen sind diese Woche. Ja, die Feste Israel, heißt es jetzt, dass wir einen jüdischen Pessach-Seder machen müssen, Ostern feiern? Ich denke, das ist damit gemeint. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir die geistliche Bedeutung von diesen Festen verstehen, sie verinnerlichen und in allererster Linie auf unser Herz anwenden. Und wenn wir das tun, denke ich, dann freut sich Gott da darüber und dazu wird Gott euch helfen. Aber jetzt gibt es eine Fragestunde. Moment. Ich versuche da nicht zu wackeln. Okay. Also was Gott gesagt hat seinem Volk, du sollst keine Mischgewebe in deine Kleider haben. Das ist auch heute so, wenn er in ein koscheres Bekleidungsgeschäft geht. Die orthodoxen Juden, die haben ja nur bestimmte Fachgeschäfte, wo sie tatsächlich ihre Kleider auch kaufen. Da wissen sie, dass auf diese Gebote, und da gibt es dann noch eine ganze Reihe Zusatzgebote, wo dann angewendet werden müssen, wo sie wissen, das ist ein koscherer Sakko und das ist ein koscheres Hemd. Sogar der Wein ist koscher. Also es, im Prinzip fast alles, was es gibt zum täglichen Gebrauch, fast überall gibt es einen Koscherstempel, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Elektrogeräte, aber alles so, was an der Körper rankommt, was man isst und so weiter. Und das ist eines der Gebote, das einfach mal Gott gibt. Und mir hat neulich einer erklärt, das hat auch einen Grund, dass es wohl irgendwo für die Haut auch verträglicher ist, wenn man irgendwelche reine Gewebe auf sich hat und auch nicht zu viel Mischgewebe hat, dass es manche Leute auch sogar allergisch drauf reagieren. Und da gibt es wohl auch irgendwelche medizinische Erklärungen heute. Aber ich denke, was Gott eigentlich uns damit sagen soll, ist, dass wir eigentlich in unserem Leben keinen Mischmasch haben sollen. Dass wir nicht irgendwo sagen, ja, wir versuchen, wie wir es am Anfang gesagt haben, dem Mammon zu dienen, aber gleichzeitig wollen wir auch Gott dienen, irgendwo noch was von der Welt mitnehmen, aber dann aber auch doch christlich sein. Gott will nicht, dass wir irgendwie eine gemischte Sache in unserem Leben haben, sondern dass wir irgendwo eine radikale, klare Linie mit Jesus gehen. Das Gleiche gilt auch für Felder. Du sollst nicht dein Feld mit zweierlei Samen bebauen und sollst die nicht miteinander vermischen. Gibt es ein ähnliches Gebot? Und ich denke, der Hintergrund ist genau das Gleiche. Dass Gott eben eine Entschiedenheit von uns verlangt, dass er sagt, wir sollen unser Feld nur mit einem guten Samen des Evangeliums besäen lassen. Gibt es sonst noch eine Frage?
Das ist aber geteilt vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erdbeben und von Unzucht.
Ja.
Das sieht so Blutwurst, ich dachte, das Geflügel wird dann immer dafür als Gericht auf Blutwurst. Das ist da eigentlich so wie ein Heide geschrieben.
Mhm. Du bist so gut, noch den Vers voll zu Ende oder den Abschnitt voll zu Ende zu lesen? Na, aber da gibt es noch einen anderen. Vor dem lebt wohl, muss noch was
kommen.
Jawohl. Das ist auf 15, 28, 29. Da ist nämlich, da Moses in jeder Stadt solche hat, die ihn nachfolgen oder irgendwie so ähnlich, heißt der noch mit drinne. 28, 29. Hier, also was wir hier haben, das Apostelkonzil selber geht bis 21 und dann ab 22 lesen wir dann, wie sie das Schreiben an die Gemeinde tatsächlich geschickt haben. Und da heißt, darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll. Da ging es nämlich genau darum, sollen die sich jetzt beschneiden lassen. Also mein Schabbat halten und Schweineschnitzel ist noch harmlos. Das ist jetzt für euch Männer hier, dass ihr nachher ins Rotkreuzzelt euch melden sollt und ein kurzer Einschnitt gemacht werden müsste. Und hat uns Gott sei Dank der Paulus davon bewahrt, oder die erste Gemeinde, der Jakobus war es, Darum urteile ich, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern dass man ihnen schreiben soll, sich von Verunreinigungen durch Götzen, von Unzucht, vom Erstickten und von Blut zu enthalten. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Das ist im Vers 21 dann. Und zu Blutwurst muss ich euch ehrlich sagen, ich selber esse kein Blutwurst, weil ich einfach ein dummes Gefühl dabei habe. Die Bibel sagt uns, die Seele des Menschen oder auch die Seele vom Lebewesen ist im Blut drinne. Meine Frau ist Krankenschwester, sie sagt, es ist interessant, die haben bei sich im Krankenhaus sehr viele Bluttransfusionen gemacht. Und bei manchen Menschen, das ist nicht bei alle, aber bei manchen Menschen, wenn der komplette Blutkreislauf irgendwie ersetzt oder ein großer Teil des Blutes ersetzt wird, sagt er, haben sie oft festgestellt, und das ist wohl ein Teil, wo auch in der Krankenpflegeschule gelehrt worden ist, dass sich sogar der Charakter von Menschen manchmal ändern kann nach so einer intensiven Bluttransfusion. Und irgendwo ist da was drin, das ich nicht erklären kann, das Mediziner sagen, das gibt es tatsächlich, aber irgendwas ist im Blut drin, was Gott sagt, esst es lieber nicht, das ist nicht so gut für euch. Und von daher muss ich sagen, das haben mir meine Eltern schon mitgegeben, gesagt, esst kein Blutwurst, das isst man als Christ nicht. Und von daher esse ich keine Blutwurst. Ich denke, die Motivation hier, zumindest so verstehe es ich, weiß nicht, ob ich das richtig sehe, die Motivation hier, die der Paulus hat gesagt, denkt an die Juden, die es überall gibt. Wenn ihr sagt, ihr glaubt jetzt an den Gott Israel, aber überlegt, dass überall, wo ihr hingeht, da gibt es auch sehr viele Juden und macht es dann nicht den Leuten dann schwer, an den Messias zu glauben, sei die glauben an unseren Gott, aber die essen doch allerlei Schweinereien und nehmen die zu sich. Das kann doch unmöglich der gleiche Gott sein wie wir. Genau aus diesem Grund lädt man meine Frau und ich in Israel versuchen wir so koscher wie möglich zu sein, dass die Leute sehen, wir glauben an der gleiche Gott, wie ihr glaubt. Und versuchen ihnen dadurch, das leichter zu machen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Und ich denke, Hurerei und Unzucht, das finden wir nicht nur hier, sondern die ganzen Briefe von Paulus, die warnen uns da davor, besonders aus dem Grund, weil unser Körper ein Leib des Heiligen Geistes ist, und sagt er, und den Leib bringst du jetzt zu Prostituierten, bist ein Fleisch mit ihr, wie erwartest du denn, dass der Heilige Geist mit ihr leben kann? Haltet euren Leib rein, denn er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich denke, da gibt es eigentlich noch viel mehr Gebote, wo da noch mit aufgezählt werden können, die ganz aktuell für uns sind. Jesus hat viele in der Bergpredigt gehabt, aber ich denke, die Motivation hier, zumindest so verstehe es ich, ist gewesen, dass er sagt, denkt an all die Leute, die Moses verkündet, in all den Städten, die Juden, die überall sind, dass er denen kein Anstoß seid. Ihr sagt, ihr glaubt an den Gott Israels. Die haben ja noch nicht gesagt, ja, wir sind jetzt Christen geworden, sondern das war ja damals noch eine Einheit, Juden und Christen zusammen. Er hat ja nicht gesagt, das ist jetzt eine neue Religion, sondern die Heiden sind eigentlich dazugefügt worden oder eingepfropft worden in diesen Ölbaum Israel. Das war das Verständnis damals. Also das ist mein Verständnis von dieser Stelle. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja?
Die 10. Gebote sagen uns ja, du sollst den 7. Das 4. Gebot sagt uns ja, du sollst den 7. Tag, den Sabbat, halten. Können wir das als eins der biblischen Feste sehen?
Auf alle Fälle, da könnte man eine ganze Bibelarbeit machen über den Sabbat, was es heißt, in die Ruhe Gottes reinzugehen. Und ich denke, dass Gott, das habe ich heute gesagt und schon mehrmals, dass Gott eigentlich will, dass wir einen Tag in der Woche beiseite stellen, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen, wo Gott wirklich an uns arbeiten kann, wo wir auch uns nicht erlauben, dass wir in Stress kommen. Wenn wir vom Gottesdienst kommen, muss die Frau den kleinen riesen Sonntagsbraten fertig machen und ein riesen Mittagessen machen und eigentlich freut sich, wenn der Sonntag vorbei ist, weil sie dann noch mittags Kuchen auftischen muss und abends noch ein gutes Abendessen, sondern dass der Sonntag tatsächlich ein Tag ist, wo man zur Ruhe kommen kann und wo man auch Gott finden kann. Ich denke, das ist der Kernpunkt im Sonntag oder im Schabbat. Was man auch gesehen habe, ich weiß jetzt nicht, wo die Stelle ist, aber ihr könnt es nachprüfen, im 2. Mose steht, ist, dass beim Pesachfest interessanterweise Gott sagt, ja, solltet ihr mal nicht im Land sein während dem Pesachfest, könnt ihr auch im 2. Monat, also nicht im 1. Monat, sondern im 2. Monat am 15. das Pesachfest feiern. Das heißt, es lehrt uns, dass Gott es eigentlich am wichtigsten ist. Ihr müsst es oder ihr sollt dieses Fest feiern und verstehen, was es bedeutet. Und wenn ihr es im 1. nicht feiern könnt, dann feiert ihr es im 2. Monat. Aber bitte feiert es. Und das ist so meine Erklärung auch vor der Schabbat, dass Gott es wichtig ist, wir sollen den Schabbat halten. Aber wenn eben in unserer Gesellschaft des Sonntags ist, dann halten wir ihn eben am Sonntag, aber bitte haltet ihn. Und ich denke, das ist nicht nur ein Gesetz des Moses, man sagt, ja, das kommt aus der Tora, das stimmt gar nicht, das ist eine Schöpfungsordnung. Weil Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und dann am 7. hat Gott geruht. Das heißt, es ist eine göttliche Ordnung, die wir auch im Himmel irgendwo wiederfinden. Und von daher ist es ein wichtiges Gebot und hat nichts jetzt auch jetzt wieder zurück ins Alte Testament, sondern eigentlich es liegt in der Schöpfungsordnung Gottes drinne. Gibt es noch eine Frage? Ja. Du bist am gesündesten, ja. Ich denke nicht, dass es schlimm ist. Und ich, dieses, was ich gesagt habe, ich selber halt so mit der Blutwurst, ich möchte da überhaupt niemanden in irgendwelche Verdammnis bringen, der abends gerne Blutwurst gibt. Aber ich denke, dass es gut ist, mal drüber nachzudenken, was man da überhaupt zu sich nimmt. Jesus sagt es ganz klar, dass es nicht die Dinge sind, die uns verunreinigen, die in den Mund reingehen, sondern vielmehr die, die aus unserem Mund rauskommen, beziehungsweise aus unserem Herzen. Und ich denke, wenn du ein Stück Blutwurst gegessen hast, mach dir da nicht zu viel Sorgen, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ja, das ist, mach dir da überhaupt keine Gedanken drüber. Was Gott sagt, und ich denke, das ist ganz wichtig, egal ob man jetzt sagt, ich esse Schweinefleisch oder nicht, die Bibel sagt, der Richter in unserem Herzen ist das Gewissen, das Gott uns gegeben hat. Wenn du dir ein Gewissen aus irgendwas machst und du machst trotzdem, sagt Paulus, wird es dir zur Sünde. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, abends ein Schweineschnitzel zu essen, dann ist es nicht. Lass es bleiben. Aber mach bitte nicht den Fehler und geh zu deinem Nächsten und sag, ja, du sollst jetzt auch kein Schweineschnitzel mehr essen. Leb du vor Gott so, wie du es richtig empfindest und wie Gott es dir in deinem Herzen gezeigt hat, aber versuch nicht eine Last oder irgendwie ein Gebot auf andere Leute zu legen, vor allem wenn es um Äußerlichkeiten geht. Wenn du denkst, du sollst das Schabbat halten, weil du einfach ein schlechtes Gewissen hast, am Schabbat zu arbeiten, am Samstag, dann bitte halt den Schabbat, um dein Gewissen reinzuhalten. Aber bitte mach nicht den Fehler, jetzt überall alle andere zu sagen, ja, müsst jetzt auch so machen wie ich. Deswegen sagt Paulus, niemand richte euch wegen irgendwelche Tage, aber er sagt an anderer Stelle, wenn dir irgendwas ein Gewissen macht, sollst du es dann lieber lassen, um deines Gewissens willen, um vor Gott im Reinen zu sein, als dass du gegen dein Gewissen handelst. Also Gott hat irgendwo in jedem von euch ein Gewissen gegeben und jedem von euch auch ein Stück weit eine Individualität. Und ich verurteile niemanden, der einen Schabbat hält, weil wir es in Israel selber halten. Und wenn man es hier in Deutschland machen könnte, würde ich wahrscheinlich auch, wenn man mich fragt, das Schabbat bevorzugen, wenn es irgendwie ging. Aber es geht nun mal sehr schwer in Deutschland. Aber man soll aus gerade solchen Äußerlichkeiten keinen so einen großen Elefanten machen, dass man dann andere Leute damit in Probleme bringt. Ich denke, dass gerade wir als Israel-Freunde da aufpassen müssen. Ich kann mich erinnern, ich war in München in der Gemeinde und war ein Israel-Seminar, wo wirklich in der Gemeinde, es war das erste Mal, dass sowas stattfand und es war eine Offenheit in der Gemeinde da. Und da kamen dann Leute aus dem Israel-Gebetskreis, die in der Gemeinde schon seit vielen Jahren denken, das ist Thema Israel, sollte mehr dran sein. Habe ich dann im Vorbeilaufen gehört, wie sie dann dem Pastor gesagt haben, ja, nach dem, was du heute gesagt hast, was gesagt worden ist, und du hast ja gesagt, das war gut, dann müssen wir jetzt ab sofort in der Gemeinde nicht mehr Ostern feiern, sondern das Pesach, den Pesach-Seder halten. Und ich habe gemerkt, wie dem Pastor sofort die Rollade wieder runtergegangen ist und alles, was vielleicht an dem Tag gut gewesen ist, ihm wieder weggenommen worden ist. Und ich denke, wir müssen da wirklich mit Weisheit umgehen, auch miteinander, dass wenn Gott uns was gezeigt hat zu machen, ist gut und bitte macht es. Aber bitte erwartet nicht, dass alle anderen das auch so machen müssen. Und belästigt da euren Pastor da damit nicht allzu oft. Gibt es sonst noch eine Frage? Also es gibt 2 Passagen oder eine ganze Reihe Passagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch. Einmal ist Matthäus, ich denke 23 ist es, wo Jesus auf, bevor er nach Jerusalem reingeht, sagt er zu der Stadt Jerusalem, du wirst mich nicht vorher sehen, bevor du nicht sagen wirst, Baruch haba b'shem Adonai, in unserer Bibel heißt gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt, Jesus setzt eine Bedingung für sein Wiederkommen an die Stadt Jerusalem, dass er sagt, du wirst mich nicht vorher sehen, bevor in deiner Stadt nicht ein gewisser geistlicher Zustand ist. Und dieses Baruch haba wird hier bei uns mit gepriesen sei der da kommt übersetzt, aber unser Leben in Israel hat uns eigentlich beigebracht, was das eigentlich in Israel heute bedeutet und auch damals bedeutet hat. Wir haben zum ersten Mal, als wir angekommen sind, hat uns unser Professor eingeladen, dann hat er die Tür bei sich abends aufgemacht und hat gesagt, ah, Baruch haba, gepriesen seist du der da kommt. Ich habe gedacht, warum grüßt er mich so komisch, weil ich Christ bin oder warum sagt er das? Ein paar Wochen später hat uns wieder jemand eingeladen, die Tür ging auf. Ah, Baruchim Habaim, wir waren zu zweit, Mehrzahl von Baruch Haba. Gepriesen seid ihr, die ihr kommt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Wenn eine Hochfahrt nach Jerusalem gibt es eine große Kurve und da steht ein ganz großes Schild dran. Baruch Haba bei Jerusalem. Wenn ich drauf auf mein kleines Metallschild kommt die Übersetzung, da steht aber nicht gepriesen seid ihr, die ihr kommt nach Jerusalem, sondern da steht einfach drauf, herzlich willkommen in Jerusalem. Was Jesus damals seinem Volk gesagt hat, war, ich verlange jetzt nicht irgendwie eine super Formel von euch, gepriesen seid ihr da kommt, dass ihr irgendwie so ein Bekenntnis habt, sondern dass ihr sagt, Herr Jesus, du bist hier willkommen in dieser Stadt, komm und herrsche über uns, sei du unser Messias. Und Jesus sagt, wenn ich diesen Willkommensgruß empfange von euch, dann werde ich zurückkommen, vorher nicht. Was Ähnliches finden wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 3, wo Petrus im Tempel steht. Das sagt, steht er im Tempel, da sind nur Juden da. Sagt ihr Männer und Brüder, bekehrt euch und tut Buße, damit Zeiten der Erfrischung oder der Erquickung kommen, damit die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge kommen kann und der Herr seinen Messias senden kann. Mit anderen Worten, tut Buße, und wenn er das tut, wenn ihr als Volk, euch als Nation, euch zu mir wendet, dann kann der Herr seinen Messias zurückschicken. Also in gewisser Weise muss eine gewaltige Erweckung nach Israel kommen, bevor Jesus zurückkommt. Gleichzeitig sagt aber Jesus, ich glaube Matthäus 10 ist es, sagt er, denkt nicht, dass ihr mit den Städten Israels fertig sein werdet, bevor der Sohn des Menschen zurückkommt. Das heißt gleichzeitig, dass nicht alle in Israel an ihn glauben werden, wenn Jesus zurückkommen wird, aber dass ich denke, so lege ich mir das selber aus, dass ein beträchtlicher Teil, und die Zahl kennt allein der Herr, in Israel an Jesus glauben wird, wenn er zurückkommen wird und ihn als Messias und König willkommen heißen werden in ihrem Land. Wie viel das sein werden, weiß ich nicht. Jesus deutet an, nicht alle Städte werden diesem Ruf folgen, nicht alle Städte werden erreicht werden, bis er zurückkommt. Das heißt, viele werden auch ungläubig bleiben, aber in bestimmten Prozentsatz, wie viel das sind, weiß ich nicht, erwartet offensichtlich Gott, dass sie ihn willkommen heißen als Messias. Und dann, wenn er kommt, sagt die Bibel, wird das ganze Volk mich sehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden in der Weine ausbrechen und das ganze Volk wird erkennen, dass Jesus ihr Messias ist, und dann wird eine komplette nationale Erweckung in diesem Volk stattfinden. Aber bis er kommt, denke ich, können wir gespannt sein auf noch einen gewaltigen geistlichen Durchbruch in Israel. Und da gibt es schon ganz kleine Anzeichen, dass Gott wirklich dabei ist, das zu tun. Aber ich denke, das ganze Volk als Ganzes wird noch ungläubig sein. Ich weiß nicht, zur Hälfte oder zu 70%, ich weiß es nicht. Das ist so meine Sicht der Dinge. Noch eine Frage. Die Sonne scheint, glaube ich, oder es wird trocken draußen. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit ausnutzen wollt, solange es nicht regnet. Noch einmal ein bisschen regenfreie Luft schnuppern.